nehmen zum Gegenstand den Römerbrief, Kapitel 9, und zwar den Vers 13. Römer, Kapitel 9, den Vers 13. Da sagt Gottes Wort durch den Heidenapostel Paulus: Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Soweit das Wort Gottes. Es ist notwendig, dass wir in der Heiligen Schrift unterwiesen nicht allein die allgemeinen Dinge kennenlernen, sondern dass wir durch den Geist Gottes auch Einblick genießen in die Zusammenhänge. Und Gottes Wort redet sehr einfach, und wir bedürfen der Einfachheit der Mitteilung des Wortes wegen dennoch die Führung durch den Heiligen Geist, damit wir das, was Gott beabsichtigt hat, uns mitzuteilen, recht verstehen können. Der möchte Gnade schenken, dass wir nun das, was wir heute hören, auch erfassen und behalten. Die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes behandelt primär die Geschichte Israels. In der Gesamtheit des Römerbriefes haben wir einen Ausschnitt von Kapitel 9 bis Kapitel 11, der sich vom Grundsatz her und vom Wesen her mit der Israel-Geschichte befasst. Wir wollen uns das gut merken. Und darum kann auch unser Textwort hier nur in diesem Zusammenhang verstanden werden. Wie aber kann Gott, der Gerechte, den einen lieben und den anderen hassen? Vor Jahren sagte zu mir ein Romantikgläubiger, dass aus dem armen Esau, wie er sagte, darum nichts werden konnte, weil Gott ihn so unverschämt gehasst habe. Das wäre ja gar kein Wunder. Wie kann man nur als Gott der Liebe so gehässig gegen den Esau sein? Es war ihm unverständlich. Und wir sehen, wie notwendig es ist, dass wir durch den Geist Gottes uns führen lassen in die Wesenszüge der Mitteilung des Wortes, dass wir nicht auf solch absonderliche Wege geraten. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 7, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft sei gegen Gott. Und mit solch einer Feindschaft haben wir es auch bei solchen Gläubigen, nicht allein bei Esau, zu tun. Wenn der natürliche Mensch Gegensätze zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit erkennt, bedarf er eben der Belehrung durch das Wort. Und genau das wollen wir auch heute tun. Wir wollen uns in dieser Frage durch Gottes Wort führen und lenken lassen. Und dazu ist eben notwendig, dass wir wissen, was überhaupt in der Bibel, in Gottes Wort, auch in der Beziehung dieser Frage gefunden wird. Und es bedarf nicht der Rebellion unserer Herzen. Dann haben wir das Wort Gottes nicht verstanden, wenn solches gefunden wird. In dem ersten Kapitel dieses Briefes an die Römer hatte Paulus bewiesen, und zwar, dass alle Juden und alle Heiden gesündigt hatten, gesündigt und dem Gericht Gottes verfallen waren. Das ist im ersten Kapitel enthalten. Und nur aus Gnaden und allein aus Gnaden gerettet werden konnten. Das ist der Inhalt des ersten Kapitels. Und genau diese Mitteilung des Apostel Paulus traf die Herzen der Juden. Wenn alle ohne Unterschied, wie sie neuerdings hörten, mit dieser Lehre, der Herr Jesus, der von Nazareth begonnen hat, ohne Unterschied Juden und Heiden als Sünder auf eine Stufe gestellt waren, da rebellierten ihre Herzen, das durfte nicht wahr sein. Warum denn? Weil der Mensch des Fleisches mehr sein will als der andere. Denn Gottesdienst des Alten Testaments war Dienst für Gott im Fleische. Darum war auch keine Rettung im Gesetz. Weil es im Fleische keine Rettung mehr gibt, der Sünde Adams wegen. Darum hat Jesus eine neue Schöpfung gebracht, die des Geistes. Der Fleischesmensch will also mehr sein, er will sich überheben, weil das Fleisch der Sünde wegen Satans bezogen worden ist. Darum sagt er Jesus, das Fleisch nützt nichts mehr. Wir haben keine Rettung und keine Erneuerung im Fleische. Auch wollten die Juden nicht auf dem gleichen Grunde des einen Blutes Christi mit den Heiden aus freier Gnade gesegnet werden. Das wollten die nicht. Warum nicht? Sie überlegten und sagten, was sollte denn dann mit den großen Verheißungen, die doch Gott ausdrücklich nur Israel gab, und durch den Mund der ganzen Propheten bestätigen ließ werden. War etwa das Wort Gottes hinfällig geworden? Wir lesen das in Kapitel 9, Vers 6, da redet Paulus vom hinfällig geworden sein des Wortes. Damit hängt das zusammen. Und er sagt keineswegs, es wird nicht hinfällig. Gott geht wunderbare Wege mit den Menschenkindern. Oh, dass wir sie doch ein wenig verstehen könnten. Oder mehr verstehen möchten. Und darum beweist nun der Apostel Paulus ihnen, dass Gott in der Unumschränktheit seiner persönlichen Gnade auch die Heiden zu den Segnungen berufen kann. Ohne, dass die Verheißungen an Israel eingeengt wären. Ohne damit Israel die gegebenen Verheißungen nur zu beschränken. Ferner zeigt er ihnen anhand ihrer eigenen Geschichte, dass auch die Israeliten gegebenen Verheißungen nur auf dem Grunde der Gnade Gottes in seiner Auswahl ihr Teil waren. Denn nicht alle, die sich der fleischlichen Abstammung von Abraham rühmen konnten, waren Kinder der Verheißung. Und darin haben wir geradezu, wir, die wir von den Heiden sind, wir wollen das ruhig so sagen, von den Nationen, es klingt vielleicht etwas annehmbarer, wir haben den Grund unserer Errettung genau darin und nirgends anders. Wir wollen das hier sehen. Ismael war ebenso gut wie Isaak, ein Sohn Abrahams. Und hätte genauso gut Erbe der Verheißung sein können. Darum geht Paulus auf die Bilder Ismaels Isaak ein. Ja, Ismael hatte sogar vor dem Isaak das Erstgeburtsrecht. Das hatte der Isaak noch nicht einmal. Aber Gott wählte nach seiner oder nach der Souveränität seiner Gnade oder der Gnade Gottes Isaak und nicht Ismael. Niemand konnte leugnen, dass die ganze Geschichte ein Akt der Gnadenauswahl Gottes war. Das macht er den Juden hier klar. Dass nicht der Ismael zu seinem Erstgeburtsrecht eingeführt werden konnte, sondern dass Isaak dies übernehmen durfte, war allein Gnadenwahl Gottes. Gnade war es, dass Gott Abraham berief und ihn segnete aus dem Lande Ur als Chaldäer. Das war Gnadenwahl Gottes. Nicht ein Recht war damit verbunden. Und Gnade war es wiederum, dass Isaak und nicht Ismael zum Stammhalter Abrahams solchen wählte. Und noch weit auffälliger trat Gottes Unumschränktheit in der Erwählung Jakobs vor Esau hervor. Wie wichtig ist es doch auch zu beachten, dass es sich in Römer 9 nicht um die Auserwählung zur Seligkeit vor Grundlegung der Welt handelt, sondern um die Auserwählung der Personen, die die Stammväter des irdischen Volkes sein sollten. Denn dieses Kapitel, oder wenn dieses Kapitel deshalb bis bei einer Betrachtung der Auserwählung zur Seligkeit nach 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 die Vorgrundlegung der Welt stattfand, auch weniger in Frage kommt, so finden wir doch darin den Grundsatz der Auserwählung Gottes so klar dargestellt wie kaum in einer anderen Stelle der Schrift überhaupt. Bei Ismael, da wäre vielleicht ein Zweifel berechtigt gewesen, da er von der Magd Hagar abstammte. Obgleich ein Teil der 12 Söhne Jakobs auch von Mägden abstammten. Bei Jakob und Esau lag aber völlige Ebenbürtigkeit vor. Sie waren beide von einer Mutter. Beide waren Kinder einer Mutter und von einem Vater. Von Isaak und zudem noch Zwillinge. Der Erstgeborene war Esau, wie wir wissen. Aber noch ehe die Kinder geboren waren, bevor sie Gutes und Böses überhaupt getan hatten, bestimmte Gott nach der Auswahl seiner Gnade, dass der Größere, Esau, dem Kleineren, Jakob, dienen solle. Wir finden das in Römer 9, Vers 10 bis 12. Nichts, aber auch gar nichts von ihrer Seite, weder ihre Werke noch ihr Glaube, sondern allein Gottes souveräner Wille leitete Gott in dieser Wahl. Wenn also ein Jude nun auf den Vorzug, wie das zur Zeit Pauli war,
auf den Vorzug seiner leiblichen Abstammung von Abraham pochen wollte, so musste er auf diese Punkte hingewiesen zugeben, dass ohne die Auswahl Gottes allein auf dem Grunde des Rechtsanspruches der leiblichen Abstammung nicht ihm, diesem Juden, die Segensvorrechte, sondern den Nachkommen Ismaels zugefallen wären. Oder von Jakob ausgesehen, den Nachkommen Esaus zugestanden hätten. So bewies also anhand dieser Tatsachen der Apostel Paulus den Juden an ihrer eigenen Geschichte, die sie ja betraf, dass Gottes Gnade ebenso frei sei, auch die Heiden, wie wir sie sind, zu den Segnungen des Evangeliums herzuzurufen, wogegen sie sich bis ins Äußerste sträubten. Wie Gott in seiner freien Wahl den Jakob gesegnet hatte, der ja auch nicht das Erstgeburtsrecht besaß. Auch dann, wenn Gott vorher alles weiß, wird dennoch hier nicht ein einziges Mal die Vorkenntnis Gottes erwähnt. Das ist hochinteressant. Sondern das Verhalten des Menschen als alleiniges, ausschlaggebendes Recht in den Händen Gottes die Vorauswahl nach seinem souveränen Willen erfolgen zu lassen. Ohne jeden Nebengedanken der Prädestination stellt also Paulus den Grundsatz der Auserwählung fest, nämlich, dass dieser Vorsatz und die Vorherbestimmung Gottes nach seiner freien Auswahl allein von ihm, dem Herrn, den Berufenden, und nicht vom Werk und Verdienste des Menschen abhängig ist. Die Vorauswahl ist auch in der Zeit des Alten Testaments nicht vom Werk abhängig, obgleich dort Rechtfertigung aus Werk gültig war. Viele Jahrhunderte später erinnerte Gott durch den Propheten Malachi sein Volk Israel an diese seine Auswahl, indem er ihnen sagen ließ, was denn? Ich habe euch geliebt, Malachi 1, Vers 2 bis 3. Und als das abtrünnige Volk fragt, worin hast du uns geliebt? Weist Gott sie hin auf Esau, den Erstgeborenen, und spricht, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Wie oft werden diese Worte, die Gott hier in Malachi sagt, falsch verstanden? Und wie oft ganz entstellt wiedergegeben? Man redet geradezu so, als ob Gott diese Worte gesagt hätte, ehe noch die Kinder geboren waren. So redet man. Das stimmt aber nicht. Einen solchen Gedanken, dass Gott Esau von seiner Geburt an gehasst habe, finden wir nirgends an irgendeiner Stelle in der Schrift. Dieses Wort, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst, wurde nicht der Rebekka zur Zeit der Geburt gesagt, sondern mehr als 1300 Jahre später am Schlüssel des Alten Testaments durch den Propheten Malachi, nachdem Esau und seine Nachkommenschaft sich völlig als Feinde Gottes und als Feinde des Volkes Gottes erwiesen hatten. Beide, Jakob und Esau, hatten keinen Anspruch auf Gottes Liebe. Beide waren Sünder und in Sünden geboren. Gottes Gnade allein war es, dass er, Gott, den Jakob und sein Geschlecht liebte. Der fleischliche Mensch, Vollgott, nun recht gern, dass Liebe gegen den einen Hass gegen den anderen ausdrücke. Das stimmt aber nicht. Als ob wir nicht selbst dem einen unsere Liebe erweisen könnten, ohne den anderen verachten zu müssen. So ist schon bei uns. Die Meinung, weil Gott den Jakob liebte, er, der Herr, den Esau von Anfang an gehasst habe, ist völlig haltlos und schriftwidrig. Wenn der Zorn Gottes einen Menschen trifft, so ist es allein die Folge seiner Sünden, aber nicht die Folge des Vorsatzes oder der Zuvorbestimmung Gottes in Gnade. Wenn Gott nach langen Jahrhunderten in unendlicher Geduld mit Esau und seinen Nachkommen gehandelt hatte, durch Malachi sagen lässt, dass er Esau gehasst habe, so sagt uns Gott zugleich, dass der Grund seines Hasses ihre Gesetzlosigkeit war, in welcher sie lebten, die so groß war, dass ihre Gegend, in der Esau und die Nachkommen lebten, Gebiet der Gesetzlosigkeit genannt wurde. Malachi 1, Vers 5. Das war das Gebiet der Gesetzlosigkeit, so sagt's Gottes Wort. Das Wort hassen ruft bei uns das Gefühl einer bösen Gesinnung hervor. Die Bibel, Gottes Wort, redet aber von einem ganz anderen Sinne vom Hassen. Zum Beispiel in Lukas 14, Vers 26, da lesen wir, da wird etwas gesagt, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter. Hier heißt es nicht in dem Hassen des Wortes Gottes, dass wir Böses den Eltern zufügen sollen, sondern das Wort Hassen bedeutet, dass wir die Liebe einer anderen Person primär vorstellen als den Eltern, nämlich Gott. Oder aber in Johannes 12, Vers 25, da heißt es, wer sein Leben in dieser Welt hasst, und dabei sagt der Herr Jesus im Neuen Testament, niemand hasst sein eigenes Fleisch. Hier merken wir sofort, dass das Wort hassen auch eine ganz andere biblische Bedeutung hat. Wo der Begriff der bösen Gesinnung ausgeschlossen und nicht etwa mit Abscheu gegen die Person verbunden ist, sondern wo der Sinn ist, dass man unter gegebenen Verhältnissen sich so entschieden von Menschen und anderen Dingen zurückzieht, wie man das, was man hasst, verlässt und von sich weist, um ihnen nicht den ersten Platz einzuräumen, weil dieser Gott gehört. Insofern können wir nun Vater und Mutter in die Stellung dieses hier genannten Bildes von Hass geben. Dass wir es hassen, Menschen vor Gott zu ziehen, das wollen wir darin erkennen. Ist es Unrecht, wenn Gott sagt, dass er den Gesetzlosen hasst? Psalm 11, Vers 4. Ist das ein Unrecht, wenn Gott den Gesetzlosen hasset? Soll Gott die Gesetzlosigkeit noch bestätigen oder belohnen? Es gibt nichts, was der allgemeinen Menschheit mehr zuwider ist, wie die Anerkennung der Souveränität Gottes in der Auserwählung. Glaubt mir's. Das will man Gott nicht zugestehen. Das ist der fleischliche Mensch, der noch im Kriegszustand mit Gott sich befindet. Der Mensch in seiner Feindschaft gegen Gott. Gegen Gott. Sucht nach Ungerechtigkeit bei Gott. Und erdreistet sich gegen sein Wort und gegen seine Wege. Und deshalb fragt genau darum der Apostel Paulus hier in Römer, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Wie? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Wie? Nimmst du das Wort Gottes, um gegen Gott aufzutreten? Wer bist du, o Mensch? Wie furchtbar sind solche Gedanken in den menschlichen Herzen. Der Autor solcher Gedanken ist Satan. Wir dürfen es uns gewiss sein. Der Ungerechte erkühnt sich, nach Ungerechtigkeit bei dem Gerechten zu suchen. So war es damals, zur Zeit Esaus. Und so ist es auch noch heute. Der Sünder tritt an Gott heran. Er tritt hin zu Gott. Mit der Frage nach seiner Gerechtigkeit. Ist das nicht fürchterlich? Ja, mit infamsten Worten lästert er Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Was sagen Sie denn? Vielleicht haben wir es schon oft gehört. Wenn es einen Gott gäbe, dann dürft's kein Vietnam geben, dann dürft's keine Reichen, dann dürft's keine und so weiter. Was nicht alles geben darf, wenn es einen Gott gäbe. Die Ungerechtigkeit aber ist bei uns und nicht bei Gott. Würde nun Gott gegen die, welche über Gottes Gerechtigkeit Klage führen, in seiner Gerechtigkeit handeln, dann wäre ausnahmslos die Verdammnis ihr los. Dann gäb's gar keine Gnade seitens Gottes mehr. Es ist wunderbar, wie die Gnade Gottes die Gerechtigkeit des Herrn überlagert. Sonst käme keiner von uns zum ewigen Leben. Denn wir leben durch die Gnade. So wenig aber erkennt der Mensch sein sündliches Leben und seinen verlorenen Zustand vor Gott. Dass er nicht weiß, wie der Hader gegen Gott nur eine Herausforderung des Verdammnisurteiles gegen sich selbst ist. Gott aber ist ein Gott des Friedens und begegnet uns, auch uns, mit Gedanken des Friedens. Er hat einen Weg, er ist der Weg, auf dem seine Gnade in Gerechtigkeit walten kann. Darum spricht genau dieser Gott: Ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Vers 15. Wenn der Herr Gnade schenkt, werden wir in der nächsten Stunde dann den Vers 15 behandeln. Ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Es geht hier schlicht um die Frage, ob wir schon errettet sind. Sind wir errettet? Wir sind nicht dann errettet, wenn wir christlich geboren sind oder christlich denken. Wir sind dann völlig verloren, wenn wir christlich als Kleinkind getauft oder als Großer getauft worden sind. Können wir völlig verloren sein. Wir sind dann nicht errettet, wenn wir eine religiöse Beerdigung haben. Wir sind völlig und bleiben völlig verloren, wenn wir uns Christus nicht völlig ausliefern, dass Jesus etwas in uns verändern kann. Und das müssen wir wollen, weil Jesus uns seinen Willen nicht aufzwingt. Das Werk der Errettung und Erlösung in der Zeit der Gnade ist ein freiwilliges, sowohl seitens Gottes als auch seitens der Menschen. Wer dieses Werk der Erlösung vom Kreuz nicht annimmt, bleibt so, wie er ist. Ewig verdammt. Wir sind von Natur aus alle ewiglich verdammt. Wir brauchen keine Veränderung, um verloren zu gehen. Wir dürfen bleiben, wie wir sind. Darum rufen wir aus: Komm zu Jesus und lass dich verändern. Nun wirst du fragen, ja, wie soll ich das machen? Ich muss das Urteil Gottes über mich anerkennen, dass ich ein vollkommen verlorener Sünder bin. Sonst kann Jesus dir nicht helfen. Gibst du zu, dass du ein verlorener Sünder bist? Wenn du es nicht zugibst, dann gibst du zu, dass du dich selbst erretten kannst. Denn niemand möchte gern in das höllische Feuer ewiger Zeiten geworfen werden. Denn wer nicht zu Jesus kommt, versucht anderswo sich einzuschmuggeln. Die Bibel Gottes Wort sagt, dass das Diebe und Räuber sind. Die sind ohne dies draußen. Die kommen über diese Mauer der Errettung nicht hinweg. Wer Jesus nicht annimmt, verwirft ihn. Darum hin zu Jesus. So schnell als möglich. Wenn also in unserer Mitte noch jemand ist, der noch nicht zur Wiedergeburt gekommen ist, wir möchten ganz eindringlich heute sagen: Freund, lass dich retten. Schieb das nicht auf morgen. Du bist verloren. Du weißt gar nicht, in welch einer Gefahr du lebst. Du weißt doch gar nicht, ob du den morgenden Tag noch überstehst, lebend. Oder in einem Zustand, wie du vielleicht dann das Heil in Christo gar nicht mehr annehmen kannst. Warum kommst du nicht? Warum liebst du die Verdammnis mehr als die Liebe Gottes? O Gott, die Herrlichkeit des Himmels dir übereignen will. Wir sind die Erben Gottes und Miterben Christi, sagt Gottes Wort. Wenn du dem Worte nicht glauben kannst, dann bist du ein Ungläubiger. Und darum bedarf es der tiefen Buße über deine Sünde, auch die Sünden deiner Voreltern. Du darfst dich ruhig darunter beugen, aber bring nur deine Recht, dann wird's schon gut. Und dass du den Herrn Jesus anerkennst als den alleinigen Retter. Komme zu ihm, sage ihm: dass du als ein verlorener Sünder kommst, bring ihn nicht nur zwei oder drei Sünden. Und ganz besonders nicht die Puppensünden. Sondern bring die Dinge, die du nicht anderen sagen willst. Bring nur die Dinge. Oder wartet Jesus drauf, dass er sie dir vergeben kann. Er wartet darauf. Wie lange willst du ihn, den lebendigen Gott, noch warten lassen? Siehst du seine Gnade, dass er noch nicht zugeschlagen hat, weil du noch nicht gekommen bist? Wie gnädig er ist, dass er noch nicht dich der Verdammnis überfordert hat, weil er dich noch retten wollte. Der Jesus nimmt nur Freiwillige an. Darum komm freiwillig zu Jesus. Die Jesus-Nachfolge ist und bleibt eine Freiwillige. Du darfst kommen. Darum, wenn du sagst, mir ist schon so viel schief gegangen in meinem Leben, dann möchten wir dich auffordern, sag's uns. Wir können dich aber nicht retten. Das sagen wir sofort. Wir haben einen, der retten kann, Jesus. Darum komm zu ihm, liefere dich ihm ganz aus und glaube, dass Jesus der Retter ist, dass er der Alleinige ist, den der Vater im Himmel dazu gesetzt hat, unsere Sünden hinwegzutun durch sein vergossenes Blut. Ja, sein Blut ist geflossen. Glaube an sein Blut, wie es in Römer 3, 25 heißt. Der Glaube an sein Blut. Das ist das. Du musst wollen, o Jesus, knüpft an deine Bereitschaft an und lässt dir es gelingen. Lass es zum Thema Nummer 1 werden, sonst hassest du Jesus, wenn er nicht Nummer 1 in deinem Herzen ist. Das ist der Hass, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich glaube, dass wir alle wissen, um was es sich handelt. Hier bei dieser Mitteilung, die sehr reich ist an Gedanken, wir wollen es aufarbeiten, soweit wir es aufgenommen haben, damit wir auch in der Nachlese seines Wortes noch gesegnet werden. Amen.
Amen.
Oh,